Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pokatzki.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute darf ich einen Gast begrüßen, der sich mit uns Menschen in gleich zwei Berufen auseinandersetzt, nämlich einmal als Psychiater und dann als Schriftsteller. Willkommen, Jakob Hein.
Hallo, guten Tag.
Sie haben einen Vater, Christoph Hein, der auch Schriftsteller ist. Wie oft ist der denn schon mit seinem berühmten Sohn Jakob, also ihn, verwechselt worden?
Ich glaube, das war einmal bei unserer Gardinenhändlerin und die war so begeistert, ihn zu sehen, nachdem ich diese Händlerin empfohlen hatte, dass sie dann vor lauter Begeisterung und Verwirrung sagte, Sie sind doch der Vater von dem Schriftsteller. Und da sagte er ja und dann haben sie beide gelacht und er ist gegangen.
Er hat das aber mit Humor genommen.
Ja, natürlich. Sie war ja viel begeisterter, ihn zu sehen und wollte irgendwie zum Ausdruck bringen, dass sie auch natürlich schon mal mit mir irgendwie gesprochen hat. Und das war eher so, sie hat sich da vor Begeisterung überschlagen. Der eigentliche Schriftsteller, das fand sie auch, ist er. Und so ist das ja auch richtig. Und da konnten wir alle drüber lachen.
Im Deutschlandfunk Kultur Jakob Hein, Psychiater und Autor, geboren 1971 in Leipzig, aber dann gleich noch im ersten Lebensjahr nach Berlin gekommen, hier aufgewachsen. Jakob Hein, welche sind da die Bilder, die der kleine Jakob im Osten Berlins aufgenommen hat und die jetzt auch der große Jakob, der mir gegenüber sitzt, nie vergessen wird?
Ach, naja, das ist eben die ganze Kindheit, da ist schon sehr, sehr viel, also gerade wenn ich so an den Umzug denke, an den ich mich natürlich nicht erinnern kann, aber dann denke ich immer an unsere erste Wohnung in Treptow in der Kiefoldstraße, da war gegenüber von unserer Wohnung war so eine richtige Kneipe, wie es sie damals noch gab, wo wirklich schwerst alkoholisierte Leute von morgens bis abends drin saßen, wo ich immer Angst hatte, wenn die dann da rausschwankten und wo man lieber auch einen Bogen machte. Es ist auch die Erinnerung an diese echten Winter, die wir damals noch hatten. Es war ganz normal, dass man spätestens im Dezember ja mit dem Schlitten loszog und dann über verschneite Straßen, vereiste Straßen teilweise zu irgendeinem Rodelberg ging und dann rodelte man da monatelang seinen Rodelberg runter. Das war der Berliner Winter. Und da musste ich natürlich letztens wieder dran denken, als da irgendwie ein, zwei Tage hier mal Schnee in der Stadt lag. Ich finde es ja nur so interessant, dass es tatsächlich Menschen gibt, die glauben, dass man den Klimawandel irgendwie leugnen kann oder wegdiskutieren kann. Also wenn man sich an Berliner Winter erinnert, dann weiß man, dass das nicht stimmt.
Sie mit Ihren Kindern konnten schon nicht mehr irgendwo rodeln gehen.
Ja, also wenn wir, das ist ja dann, also diese Schlittenhersteller machen ja im Grunde genommen noch ein Geschäft, praktisch mit der Sentimentalität der Eltern. Also sobald dann der Schnee lag, haben wir natürlich auch die Schlitten besorgt oder rausgeholt und sind mit denen dann ein, zweimal runtergerodelt. Und am nächsten Tag war es dann aber Matsch und am übernächsten Tag war der ganze Spaß auch vorbei.
Ihr Vater, Christoph, Schriftsteller, habe ich ja schon gesagt, damals hat er an der Volksbühne gearbeitet, in den 70er Jahren schon. Ihre Mutter war die Filmregisseurin Christiane Hein, ein Bruder von ihm wurde dann später Mathematiker. Wenn ich mir das so vorstelle, so die kleinen Jungs damals, intellektuelle Eltern aus dem Künstlertum, war das so ein privilegiertes DDR-Leben?
Also, ich denke eigentlich ja und es hat sich aber nicht so angefühlt. Also, mein Vater hat ja zum Beispiel jetzt so Privilegien, die angeboten wurden, immer strikt abgelehnt. Also, wenn es dann hieß, ihr könntet ja auch mal mit dem Verband irgendwie nach Jugoslawien in Urlaub fahren oder ihr könntet doch mal hier oder da, da hat mein Vater immer gesagt, das macht er lieber nicht. Er ist immer so dieser Meinung, es gibt nichts kostenlos, sondern du bezahlst die Sachen, die dir erstmal kostenlos angeboten werden, am langen Ende noch teurer. Und es war natürlich so, dass uns immer auch deutlich gemacht wurde, dass wir unter besonderer Beobachtung stehen, dass man ja auch meine Eltern, besonders meinen Vater, als feindlich betrachtet, als feindlich eingestellt und insofern wir auch Feindesspross waren.
Warum? Warum als Feind?
Naja, mein Vater war ja eindeutig, wie man heute sagt, regimekritisch. Er hat sich ja verwahrt gegen Vereinnahmung, hat immer die Bücher veröffentlicht, die er schreiben wollte und nicht die Bücher, die wollten, dass er schreibt. schreibt. Mein Bruder hat dann irgendwie mal einen Riesenfehler gemacht, also Systemfehler, hat dann eben über einen verbotenen Auftritt von BAP im Palast der Republik einen Wandzeitungsartikel geschrieben, ist daraufhin sein Auslandsstudium losgeworden. Also er hatte einen Platz, er sollte in Moskau, glaube ich, studieren. Und aber ansonsten, ja, es war halt, ich glaube schon, dass wir unter einer besonderen Beobachtung standen, aber zum Glück in den 80er Jahren, in denen wir und ich groß geworden sind, war ja dann dadurch auch eine Beißhemmung. Man wusste, dass das ganz schlecht kommt, wenn man jetzt irgendwie dem Sohn von diesem Schriftsteller jetzt das Abitur verweigert oder so. Das hätte man 10 Jahre vorher sicherlich noch gern gemacht, aber da waren wir zum Glück gar nicht auf der Welt.
Sie haben dann Abitur gemacht 1989, 90, also wirklich so in diesen richtig wilden Wendejahren der DDR. Wie wurden diese Jahre in so einer Abiturklasse in Ost-Berlin erlebt von den Schülerinnen und Schülern?
Ja, das war der blanke Wahnsinn. Also ich denke immer so, ich sage immer die Hälfte, die eine Hälfte kam eben, wenn die andere Hälfte schon ging. Also ich konnte die Schule überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also wir gingen dann ab und zu mal dahin und ab und zu gingen wir aber auch nicht hin. Wir sagten dann den Lehrern, die sich ja natürlich als sozusagen Repräsentanten des Systems fühlen sollten und mussten und die ja dadurch in diesen letzten Jahren und gerade eben 1989 total exponieren mussten für diesen Staat, der dann plötzlich unterging, sodass wir dann einfach sagten, ja, wir müssen jetzt irgendwie noch zum Wehrkreiskommando das mit der NVA noch mal klären, wir müssen irgendwie zur Freien Uni und müssen uns da bewerben, wir erzählten ihnen irgendwas und dann kamen wir einfach, wann wir wollten und gingen, wann wir wollten. Das war eine blanke Katastrophe. Es gab Lehrer, wo ich das Gefühl hatte, die wären am liebsten den ganzen Tag mit der Papiertüte im Kopf durch die Schule gelaufen, weil sie so unangenehm berührt waren davon, was sie jetzt machen mussten und wie sie ihre Rolle finden sollten. Ich denke, 2 Jahre später werden die da eine Position gefunden haben, aber in dem Jahr, das war verrückt.
Und wie haben Sie den Mauerfall dann ganz persönlich erlebt? Was hat er für Sie bedeutet?
Der Mauerfall war für mich ein Riesengeschenk. Das war so wie das größte Geschenk, was ich zu meinem 18. Geburtstag bekommen konnte. Ich wollte immer ja in den Westen. Ich wollte immer, das war immer ein ganz wichtiger Plan von mir, ich wollte nach Amerika. Ich hatte ein ganz verklärtes Bild von USA. Und
woher da, kam das? Aus dem Fernsehen?
Aus dem Fernsehen, aus Filmen, Taxi Driver, der Pate. Wir wohnten ja in Berlin. Das heißt, wir guckten ja das gleiche Fernsehen wie die Leute auf der anderen Seite. Und also Taxi Driver, Beat Street, Ghetto, Graffiti und so. Und ich hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall gehst du nach Amerika. Es ist egal, auch wenn du das erst mit 65 darfst, also wenn du Rentner wirst, du fährst nicht nach Bottrop, du fährst nicht nach Köln, du fährst nicht nach München oder so, sondern du fährst direkt nach Amerika, egal wie. Auf dem Bananendampfer hatte ich mir so überlegt, wobei der Schwachsinn an dem Plan war, warum sollten Bananen von Hamburg nach USA verschifft werden. Aber es war, ich fahre irgendwie und wenn ich als schwarzer Passagier fahre, ich fahre nach New York. Ich möchte auf jeden Fall in diesem Leben nochmal in New York gewesen sein.
Und das waren Sie dann. Sie waren fast ein ganzes Jahr in Amerika.
Und dann, und dann fiel die Mauer. Und dann konnte ich mir für, ich glaube, 400 Mark ein Ticket kaufen und dann konnte ich nach New York fliegen. Ich habe mir auch ein One-Way-Ticket im Übrigen gekauft und hatte eine relativ kleine Handtasche. Ich wurde sehr gründlich durchsucht, obwohl das ja noch lange vor 9/11 war. Und dann habe ich da einfach ein Jahr gelebt. Ich muss auch sagen, ich fühlte mich auch die ganze Zeit großartig. Es ging mir die ganze Zeit so, als wäre ich der Darsteller in genau dem Film, den ich immer sehen wollte.
Das heißt, da waren jetzt nicht die totalen Brüche zu dem, wie Sie Amerika aus dem Fernsehen gesehen hatten, sondern Sie konnten organisch quasi da, dass die Rollen dann mitnehmen in
also,
die Welt,
genau,
wie Sie sie da wirklich erlebt haben.
Was mich interessiert hat damals, waren ja auch die Scorsese-Filme oder eben jetzt die Filme von Coppola über New York, die frühen und so weiter. Das heißt, selbstverständlich Woody Allen, aber wobei Woody Allen ja in diesem ganz reichen Milieu spielt. Und insofern war ich eine ganz normale Person in einer ganz normalen Stadt und es war für mich das Schönste und Geilste und Tollste überhaupt. Ich bin da mit dem Fahrrad durchgefahren und dachte, ich lebe meinen Traum.
Zu Gast im Deutschlandfunk Kultur Jakob Hein, der schon als Kind literarisch produktiv wurde. Wann, Jakob Hein, haben Sie denn da Ihre künstlerische Neigung genau entdeckt und wie haben die sich ausgelebt?
Naja, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass das eben in so einem schreibenden Haushalt war. Mein Bruder ist älter als ich und der schrieb halt eben Hausaufgaben oder ähnliches. Meine Mutter, die schrieb eben Szenarien und so. Also die bereitete eben schreibend oder lesend diese Filme vor. Und mein Vater schrieb eben auch. Und was willst du da machen als Fünfjähriger? Dann hieß es immer, geh mal spielen. Und mir war das so, mochte das nicht, so dieses, dass ich irgendwie was Niedrigeres machen soll. Und dann habe ich mir eben so Hefte genommen und habe dann eben auch angefangen, mit Buntstiften und Filzstiften darin zu schreiben. Ich konnte noch keine
Schreiben oder gemalt?
Ja,
also konnte ich überhaupt schon Buchstaben schreiben?
Keine Buchstaben. Ich bin auch zeichnerisch sehr unterbegabt. Also bin ich bis heute, wenn ich manchmal gucke, was so Fünfjährige zu Papier bringen, denke ich, Mann, das habe ich in den letzten 48 Jahren noch nicht geschafft. Und ich malte dann so Linien und mir war immer wichtig, Punkte zu setzen, also Punkte irgendwie am Ende oder das erschien mir immer besonders elegant. Es gab ja damals keine Computer. Meine Eltern, also mein Vater schrieb immer mit der Schreibmaschine, aber meine Mutter schrieb mit der Hand, mit so einem Königsblau, richtig, mit einem Füller und so. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich dabei Geschichten erzählt, Geschichten erfunden, würde man heute sagen, aber ich tat ja so, als würde ich die aufschreiben. Das heißt, es war so ein Stream of Consciousness, eine ganz merkwürdige Technik.
Was waren das für Geschichten?
So Kindergeschichten, so, also irgendwie von Drachen und Prinzessin, irgendwie so. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, irgendwie an einem bestimmten Punkt und habe dann gesagt, ich habe eine Geschichte geschrieben. Und dann habe ich die der vorgelesen und dann hat die gesagt, das ist eine schöne Geschichte, so, die können wir jetzt auch mal Papa vorlesen gehen. Und dann sind wir rüber und dann sagte sie, wie immer, hätte ich genau dieselbe Geschichte dann wieder erzählt, auf Punkt und Komma genau, weil ich eben, ja, dann, also ich blätterte auch die Seiten um und so, das war eben, ich wollte ja auch Geschichten schreiben und das einzig Bedauerliche ist natürlich, dass ich dann, als ich die Buchstaben erlernte, und da habe ich mir natürlich ganz viel Mühe gegeben, das so schnell wie möglich zu können, konnte ich dann meine alten Geschichten nicht mehr lesen, die so mit Bleistiftstrichen oder Buntstiftstrichen auf Papier standen.
Haben Sie die aufgehoben?
Nee. Also ich habe ehrlich gesagt entsetzlich wenig aufgehoben. Diese komische Aufräumexpertin aus den USA wäre sehr zufrieden mit mir. Ich habe nichts davon mehr.
Und wie schreiben Sie heute?
Heute schreibe ich ausschließlich am Computer. Also ich habe mir das vor 15, 20 Jahren mal beigebracht, ordentlich 10 Finger zu schreiben. Und seitdem setze ich mich an Bildschirm und fange an zu tippen.
Und wann schreiben Sie neben Ihrem Hauptberuf als Psychiater? Morgens vorm Arbeiten, abends nach dem Arbeiten, am Wochenende, nachts?
So ungefähr. Also die großen Oder-Fragen sind ja immer mit Ja zu beantworten und das ist hier auch so. Ich schreibe gelegentlich mal nach der Arbeit, wobei ich da meistens irgendwie innerlich zu erschöpft bin und schreibe regelmäßig am Wochenende und oft auch in den Ferien. Ich habe ein Buch mal fertig bekommen, da habe ich mir den Meniskus gerissen und da musste ich zu Hause bleiben, da habe ich dann ein Buch fertig geschrieben.
Sie haben in den letzten 18 Jahren 16 Bücher veröffentlicht. Das ist fast jedes Jahr ein Buch. Wie schaffen Sie das?
Ja, ich glaube, ich hätte 17 Bücher veröffentlicht, wenn ich nicht so viel Zeit damit verbracht hätte, diese Frage zu beantworten. Ich weiß es einfach nicht. Ich mache es unheimlich gerne und ich sage immer gerne, ich kenne tatsächlich Kollegen, die neben ihrer Ehe außereheliche Beziehungen eingegangen sind. Die frage ich dann immer, wie machst du das? Ich wüsste gar nicht, wann. Und das heißt also, so meine große Leidenschaft ist eben das Schreiben. Und dieser Leidenschaft widme ich viel Zeit. Aber dafür kann meine geliebte Frau sicher sein, dass ich keinen sonstigen Leidenschaften fröne.
Zum Veröffentlichen sind Sie aber auf eine ungewöhnliche Art und Weise gekommen.
Ja.
Die müssen Sie mal erzählen, naja, wie das mit der Bühne begann.
Ich komme ja aus dem Schriftstellerhaushalt und kenne dadurch auch Lektoren und Verleger und so. Und die redeten immer total genervt und abschätzig eigentlich über Manuskripte und wie dass jeder Depp schreibt heute irgendein Buch. Und da wurde mir natürlich klar, jetzt ohne dass ich da das direkte Gespräch suchte, dass wenn ich irgendwann mal was schreibe, dass ich das dann eben auch in den Papierkorb werfen kann. Und dann entdeckte ich die Lesebühnen in Berlin. Das begann ja 1989. Wir feiern dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum der Lesebühnen. Und ich dachte, das ist toll. Da kann man
Was ist das genau, die Lesebühne?
Ja, also man nimmt eine Geschichte, stellt sich auf die Bühne und liest sie vor. Und wenn sie lustig ist, kommt sie besser an. Aber wenn sie gut ist, kommt sie auch gut an. Und es ist einfach eine Art, Dinge zu veröffentlichen, ohne einen Verlag zu suchen oder ohne einen Verlag zu haben.
Und das ist jetzt aber nicht Poetry Slam, oder geht das in die Richtung?
Da gibt es gemeinsame Wurzeln und ehrlich gesagt, die Protagonisten kennen sich alle. Sie müssen sich vorstellen, ein Poetry Slam ist eine Lesebühne, die ausverkauft ist, weil dieser Poetry Slam Begriff wahnsinnig populär ist. Das ist im Grunde genommen sehr ähnlich. Und dann habe ich so meine ersten Geschichten veröffentlicht, indem ich einfach mich hingestellt habe und die Woche für Woche vorgelesen habe.
Sie sagen immer noch, dass das ein unheimlicher Unterschied ist, ob ich einen Text nur zum Vortragen schreibe oder einen Text, damit er auch gedruckt wird und nachgelesen werden kann. Wo sind da die Haupt- und Sie schreiben ja Texte nur für die Bühne,
ja,
wo Sie ja nach wie vor mitmachen, fast jeden Sonntag noch.
Ja, jeden Sonntag.
Was ist da jetzt wirklich der fundamentale Unterschied?
Nee, also einen fundamentalen Unterschied sehe ich nicht, aber ich denke, dass man bei den Texten für die Bühne manchmal so bestimmte Sachen machen kann, die unheimlich gut funktionieren und lustig sind, die dann aber in einem geschriebenen Manuskript nicht funktionieren. Und da muss man manchmal Abstriche oder Unterschiede machen, also bestimmte Pausen, die man setzt, bestimmte merkwürdige Äußerungen, die sehr aus dem Alltag auch bekannt sind, aber die dann eben irgendwie im geschriebenen Manuskript nur ungelenk aussehen. Dennoch ist es natürlich so, dass dieses jeden Sonntag in der Reformbühne sein natürlich schon auch, das geschriebene Schreiben und das geschrieben veröffentlichte Schreiben stark beeinflusst haben.
Und wie weit beeinflusst Sie, egal ob beim Schreiben für einen Text auf der Bühne oder in Buchform zu veröffentlichen, wie weit beeinflusst Sie der Humor?
Sehr stark. Ich bin mit dem Humor aufgewachsen. Es ist eine Haltung, die mir sehr zu eigen ist. Also Robert Garnert sagt ja, Humor ist eine Haltung. Komik kann daraus entstehen. Der Humor, die Haltung, mich selber nicht zu wichtig zu nehmen und damit aber auch niemanden zu wichtig zu nehmen, die ist mir doch sehr eigen.
Bei Deutschlandfunk Kultur Jakob Hein, der Autor mit frühkindlichen literarischen Neigungen, wie wir ja schon gehört haben, und der sich dann aber doch entschieden hat, dass er Psychiater werden will. Warum?
Ich wollte eigentlich Schauspieler werden und das verboten mir meine Eltern. Die haben ganz klar gesagt, also das kommt nicht in Frage und haben dann so wie so ein kleines Programm inszeniert. Also das ging dann über längere Zeit. Also auf keinen Fall, das wirst du auf keinen Fall. Das wurde mir sozusagen sehr deutlich gemacht.
Warum wollten die das nicht? Weil sie selber genug Schauspieler kannten. Die Mutter eben als Regisseurin, der Vater, der ja an der Volksbühne in Berlin gearbeitet hat.
Nichts ehemals. Also meine Mutter war Regisseurin, die kannte natürlich unendlich viele Schauspieler und die waren der Meinung, dass der Beruf für mich ruinös werden könnte und ich sag mal, heute verstehe ich das noch mal besser. Also es ist halt ein sehr, sehr anstrengender Beruf und das Problem ist eben, dass die Leute nicht zu dir sagen, deine Arbeit hat mir nicht gefallen oder die sagen nicht, du müsstest noch mal probieren, das und das zu machen, sondern die kommen zu dir und sagen, du bist scheiße oder du warst scheiße und das ist also ganz schlimm. Es ist, also man muss eine sehr, sehr, sehr starke Persönlichkeit haben oder eine sehr schwache, würde ich noch hinzufügen, um diesen Beruf auszuhalten. Also war das irgendwie klar, dass ich das nicht werden kann und werden darf. Und dann kam irgendwie der Arztberuf entlang des Wegs. Ich bin der Erste und Einzige in der Familie, der Arzt geworden ist. Und es ist dann sozusagen immer besser geworden. Also ich wollte immer Psychiater werden. Und
aber warum immer Psychiater werden?
Ich weiß nicht, das ist das, was mich interessiert hat. Ich hatte eine Freundin, in die war ich unsterblich verliebt mit 12 und sie war 13,5, also unüberbrückbar. Und die sagte, ich werde Neurologin und du wirst Psychiater und dann machen wir zusammen eine Praxis auf. Und der Witz ist daran, sie ist heute Neurologin und ich bin Psychiater. Wir haben keine gemeinsame Praxis.
Kommt das noch?
Nein, nein, nein. Wir sind gut befreundet und sind aber auch beide anderweitig vergeben. Und das, aber ich weiß es noch bis heute und ich weiß auch noch genau eben diese Person. Und ja, und Psychiater ist ein Beruf, der immer interessanter wird, je länger man sich mit ihm beschäftigt.
Was haben denn Psychiater und Schriftsteller gemeinsam?
Das Interesse für die Menschen, das Interesse für die Zusammenhänge und das Interesse für die innere Psychologie der Situation.
Und wenn Jakob Hein jetzt sagen müsste, was ist er mehr? Also ich meine jetzt nicht vom Stundenansatz her, sondern so, was gefühlt im Bauch ist und gedacht im Kopf ist. Ist er dann mehr Arzt, Psychiater auf der einen Seite oder Schriftsteller oder lässt sich das gar nicht so sagen?
Also ich finde, eine solche Trennung kann ich für mich nicht machen. Ich sage immer, da müssen Sie von Jahr zu Jahr meine Steuerberaterin fragen. Es gab Jahre, in denen ich Schriftsteller war und es gibt die meisten Jahre, in denen ich Arzt bin. Ich habe da diese Trennung nicht. Wenn ich Psychiater bin, bin ich ganz Arzt und dann nerve ich auch nicht meine armen Patienten damit, dass ich angeblich Schriftsteller sei. Und wenn ich Schriftsteller bin, versuche ich mich nicht damit hier herauszureden, zu sagen, naja, klar ist mein Buch jetzt nicht besonders doll geworden, aber bedenkt doch mal bitte, dass ich eigentlich Arzt bin. Also ich versuche mich damit nicht rauszureden, sondern es sind einfach die zwei Dinge, die ich in meinem Leben hauptberuflich tue.
Sie waren so in den ersten Berufsjahren mal Oberarzt an der psychiatrischen Abteilung der berühmten Charité in Berlin. Sie haben erzählt, jetzt haben Sie die eigene Praxis. War so ein großes Krankenhaus nicht so ganz Ihre Sache?
Ja, ich war ja da ganz lange und bin ja damals unter sehr unerfreulichen Umständen gegangen. Ich habe mich dann eher für meine Ehre entschieden.
Warum unerfreuliche Umstände?
Ja, ach, das ist, ich sag mal, das ist nachzulesen. Ich möchte das jetzt wirklich nicht aufwärmen, aber ich war dann auch, es war mir auch klar, dass ich dann nach dem Krankenhaus in eine eigene Praxis strebe. Also ich wollte nicht ins nächste Krankenhaus. Die Zeit in der Charité war eben deswegen toll, weil ich da sehr interessante Kollegen treffen konnte und natürlich, weil es so toll war, mit den Studierenden zu arbeiten. Ich habe ja sehr, sehr viel Lehre gemacht und das war sozusagen mein großes Standbein an der Uni. Aber das ist halt ein sehr schwaches Standbein, weil als Lehrender bist du halt nur irgendjemand. Hätte ich eben so viel Forschung gemacht, dann wäre meine Karriere sicherlich viel blühender gewesen an der Charité.
Ja, aber für die, die das jetzt nicht nachlesen, das Rätsel muss gelöst werden. Was war mit der Charité los?
Also kurz gesagt. Es würde den Rahmen der Sendung sprengen. Es gab sozusagen ein Buchprojekt zum 300-jährigen Jubiläum der Charité und dieses Buchprojekt endete in einer heftigen juristischen Auseinandersetzung. Sozusagen, um mich dort sauber halten zu können, hatte ich das Gefühl, die Charité verlassen zu müssen, damit ich nicht sozusagen juristisch auf der einen oder anderen Seite Ende.
Wieso, was war so problematisch in dem Buch über die Charité?
Da gab es dann Plagiatsvorwürfe und vor allen Dingen war sozusagen die große Frage der Urheberschaft. Die Frage war sozusagen, wer hat dieses Buch veröffentlicht und wie gesagt, also da möchte ich jetzt echt nicht viel drüber sagen, weil da muss man einfach sagen, da ist dann einfach ein Urteil ergangen, ich glaube sogar vom Kammergericht Berlin und das wäre jetzt irgendwie, war wahnsinnig unklug, jetzt da irgendwas dazu zu sagen, was dann vielleicht juristisch falsch ist.
Gut, dann kommen wir jetzt wieder vom Juristischen weg zum Medizinischen. Warum hat Jakob Hein dann so eine Spezialisierung vollzogen auf Kinder- und Jugendpsychiatrie?
Ich wollte immer Psychiater werden oder Kinder- und Jugendpsychiater werden und zunächst dachte ich auch, dass ich Psychologie studieren müsste, um das zu machen und erfuhr dann quasi relativ kurz vor der Bewerbung, dass man dafür Medizin studiert und habe dann so gesagt, ja, dann studiere ich halt Medizin. Ja, also das war dann überraschend, womit ich mich dann alles auseinandersetzen durfte, aber eben auch sehr bereichernd. Also Medizin zu studieren ist schon auch sehr schön. Und dann zwischendurch dachte ich, ach, vielleicht werde ich doch noch eine andere Art von Arzt und habe dann so überlegt, was würde ich denn gerne machen? Und habe gedacht, ich will auf jeden Fall gerne mit Kindern arbeiten und habe auch so überlegt, inhaltlich, was würdest du da gerne machen? Nephrologie oder...
Was ist das?
Nierenheilkunde oder Kinderallergologie so. Und am Ende dachte ich, ach, am meisten interessiert mich eigentlich die Psyche. Und da bin ich sozusagen irgendwie durch nochmal Nachdenken und nochmal durch das Labyrinth laufen, bin ich eigentlich nochmal zum Kinder- und Jugendpsychiater gekommen und war dann auch sehr glücklich und zufrieden.
Und jetzt nochmal Stichwort Humor. Welche Rolle spielt der Humor denn bei der Arbeit des Psychiaters?
Wie gesagt, Humor ist eine Haltung und diese Haltung hat einfach...
Der berühmte Schriftsteller Jakob Heinrich, ich weiß nicht, falls Sie von ihm schon mal gehört haben, hat gesagt, Humor ist für ihn auch eine Krankheit.
Genau, es ist eine Haltung, die ich aber auch nicht verlassen kann. Das heißt, jemand, der humorlos ist, wird mit mir sicherlich sehr schnell sehr unzufrieden, auch als Arzt sein, weil ich einfach mit Patienten eben immer auch in diesem humorvollen Kontext bin. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ich sehr, sehr mag und die hat ganz, ganz lange mit Suizidalität gerungen. Die hat wirklich damit gerungen. Aber am Ende sind wir natürlich in allem Vertrauen und in aller gemeinsamen Wertschätzung und auch im Ringen mit diesem Problem sind wir natürlich auch dahin gekommen, diese Suizidalität auch mit einem gewissen Humor zu betrachten, weil wir gar keine andere Haltung finden konnten.
Im Deutschlandfunk Kultur Jakob Hein, Psychiater, Autor und eben Sohn eines berühmten anderen Literaten. Wie ist das, mit diesem Nachnamen Schriftsteller zu sein?
Ja, ich habe keinen anderen zu bieten. Wir haben eben...
Irgendein Pseudonym wäre da denkbar gewesen.
Genau. Darüber haben wir tatsächlich beim ersten Buch diskutiert. Ich habe das auch mit meinem Vater in Ruhe besprochen. Und dann haben wir gesagt, wir lassen das mal lieber, weil ansonsten sozusagen die wenigen Rezensionen, die man bekommt, daraus bestehen, dass der Rezensent mich enttarnt als Sohn von... haben wir gesagt, wir fahren das lieber offen. Und wir haben dann sogar ein gemeinsames Interview gegeben. Und dann war es das. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also die Leser und Käufer von Jakob Hein und die Leser und Käufer von Christoph Hein, da gibt es eine ganz kleine Schnittmenge nur. Und das ist auch gut so. Ich möchte nicht, dass Leute aus Mitleid auch meine Bücher kaufen. Und genauso versuche ich nicht, mit meinen Büchern zum Kauf der Bücher meines Vaters hinzuführen.
Wie oft sind Sie denn schon mit Ihrem Vater verwechselt worden?
Nie. Wir wurden nie verwechselt, allerdings passiert es mir immer wieder, dass dann, gerade wenn sich die Moderatoren oder so sich das vornehmen, den Namen nicht zu erwähnen oder mich da nicht zu bloßzustellen, dass sie dann sagen, so, und wir freuen uns heute Christoph Jakob Hein hier begrüßen zu können. Das passiert mir schon sehr häufig.
Ich glaube, okay, dann übe ich jetzt schon mal für die Abmoderation und heute freue ich mich, dass ich Christoph...
Und ich glaube, das passiert mir deutlich häufiger als den meisten anderen 50-Jährigen und wo ich dann immer so um Verständnis bin, wo ich so sage, Leute, ich bin bald 50, bitte, 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 strengt euch da noch mehr an, weil ich meine, welcher 50-Jährige wird irgendwie am laufenden Meter auf seinen Vater angesprochen? Das ist echt peinlich.
Aber wie ist denn das? Sagt der Vater jetzt öfter mal hier, das Buch hast du toll gemacht und das musst du anders machen oder kriegt der Vater vor dem Lektor noch die Texte zu lesen?
Auf keinen Fall.
Wie funktioniert das intern?
Also wir lesen gegenseitig unsere Bücher und besprechen uns manchmal über interessante Sachen oder Sachen, die uns interessiert haben an diesen Texten. Aber natürlich ist weder er mein Lektor noch bin ich sein Lektor. Wir sprechen halt darüber ganz normal und ganz familiär, aber eben irgendwie nicht literarisch, weil das ist ja schwierig und unerträglich. Wir sind ja anders miteinander verbunden.
Ihr erstes Buch 2001 hieß Mein erstes T-Shirt. Das war ein Buch über eine Jugend in der DDR.
Ja.
Danach galten Sie als der DDR-Experte. Obwohl in dem Buch, wie das in Ihren Büchern üblich ist, lauter Sachen zusammengesponnen, zusammenfantasiert sind, die Sie selber gar nicht erlebt haben müssen, die Sie anderen Leuten unterjubeln. Aber macht Sie das stolz, so als der DDR-Experte dann gehandhabt zu werden?
Es gibt kaum was mich mehr nervt. Also das ist sozusagen so eine Zeit lang, wurde dann immer so einmal kurz vor der Wiedervereinigung, also vom 3. Oktober, wurde dann irgendwie so geguckt in den Schubladen, oh Gott, da haben wir nicht noch irgendwo einen lebenden Ossi, und da wurde ich dann sehr, sehr oft geholt und ich habe das dann auch zunehmend abgesagt, weil ich sage immer, ich möchte nicht als der letzte lebende DDR-Schriftsteller in die Grube fahren und so lange ist es auch nicht mehr hin und also das hat mich zeitweise auch wahnsinnig genervt.
Was erleben Sie denn sonst noch so an alten DDR-Klischees?
Naja, ich meine, die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung hat ja dazu gerade eine interessante Studie veröffentlicht. Also ich habe jetzt vor 4 Jahren oder so, habe ich mein Buch Kaltes Wasser veröffentlicht, was sich ja so damit beschäftigt, mit so einer Geschichte von jemandem, der sich als Wessi outet. Also er ist eben in Halle an der Saale geboren und er möchte eigentlich ab 1998 oder so als Wessi gelten und das wird ihm verwehrt, das geht eben nicht. Und haben die Leute schon gesagt, das ist ein gutes Buch, das hat uns sehr amüsiert. Und im Westen wurde ich immer wieder gefragt, aber sagen Sie, dieses Ost-West-Thema, ist das denn noch aktuell? Und dann habe ich die immer genauso komisch angeguckt. Im Osten wurde ich das nie gefragt. Also es ist schon noch für viele Leute, die ich kenne, die in der DDR groß geworden sind, das ist schon noch ein Thema oder ein Hintergrundrauschen, was sehr relevant ist.
Ja, aber wenn Sie jetzt Leute neu kennenlernen irgendwie.
Ja.
Wie ist das? Also manchmal auch in Ihrer Altersgruppe in der Kneipe oder irgendwie so. Welche Rolle spielt das da noch?
Also ich glaube, in meiner Generation spielt das wirklich schon noch eine sehr geringe Rolle. Man kann es thematisieren, ganz entspannt, und man bespricht es und kann darüber lachen. Aber ich glaube, so 10 Jahre älter und mehr, da spielt es eine große Rolle. Du hast eine Lebensleistung, die dann schon auch nochmal auf Null gesetzt wurde. Oft war man einverstanden damit, aber dass diese Lebensleistung auf Null gesetzt wurde, darüber muss man sprechen dürfen. Und das ist eine ganze Zeit lang nicht gut möglich gewesen.
Jakob Hein, Ihr nächstes Buch soll etwas mit Psychiatrie zu tun haben. Das hatten Sie kürzlich in einem anderen Interview gesagt. Um was soll es da gehen?
Ach, ich überlege, ein Buch zu schreiben über den Psychiater, der ich nicht bin. Wenn du Psychiater bist, wirst du ständig mit Klischees kommen. Ach, Psychiater, das ist bestimmt so, das ist bestimmt so. Und immer ist meine Antwort nein. Und dann hat mir die Wissenschaftsredakteurin vom Spiegel mal gesagt, dann schreiben Sie doch mal ein Buch über den Psychiater, der Sie nicht sind. Und da bin ich jetzt dran.
Ja, aber das würde mich interessieren, also ein bisschen vorausgreifend, welcher Psychiater ist Jakob Hein eben nicht?
Die Leute denken, du bist Irrenarzt. Die Leute, dass die Patienten mit dem Messer schreiend irgendwie durch die Praxis rennen. Die Leute denken, dass du nur gelangweilte Gymnasiallehrerinnen behandelst. Die Leute denken, dass du allen Tabletten gibst. Die Leute, alles, immer so ein Quatsch. Und da kann ich immer sagen, nee, das ist der Psychiater, der ich nicht bin. Und darüber zu schreiben, habe ich mir jetzt mal vorgesetzt.
Ihr letztes Buch war ein Roman, was im Ersten Weltkrieg spielt. Ansonsten sind Ihre Bücher weitgehend auch so Glossentexte.
Nee.
Ihr Psycher ist jetzt egal, dann wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Das nächste Buch, wird das ein Roman oder geht das mehr in Glossenrichtung, wie ich das jetzt nenne?
Der ist essayistisch, aber ich habe so viele Romane veröffentlicht. Nee, aber das Buch ist sozusagen essayistisch angelegt, so wie jetzt vielleicht mein Berlin-Buch oder so.
Das Berlin-Buch, also Ihr Bekenntnis in Anführungsstrichen zu Berlin oder das erste T-Shirt oder so.
Genau.
Jakob Hein, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dank an den Psychiater und Autor, und Sie finden unsere Sendung im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.